Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bücher schreiben mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben, veröffentlichen und vermarkten kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es nicht um das erste, sondern um das letzte Buch eines Autors, der bereits über 50 Bücher geschrieben hat. Werner Siegert und sein Buch mit Herz, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Werner Siegert als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, lieber Herr Siegert.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne. Wir beide haben uns also über Facebook kennengelernt und nachdem ich Sie in meine Gruppe Bücher schreiben mit Herz für deinen Traum vom eigenen Buch eingeladen hatte, schickten Sie mir das Exposé zu Ihrem Buch. Kurz darauf haben wir ein Zoom-Meeting gehabt und dann den Vertrag geschlossen. Und ich dachte auch, wir haben ja noch Zeit. Aber dann wurde es plötzlich dramatisch. Sie sind ja mit 93 Jahren, darf ich sagen, unser ältester Autor. Und am ersten Adventswochenende brach ein Schneechaos im Raum München aus, da wo Sie wohnen. Und Sie sind dann mit Ihren 93 Jahren in Ihren Garten gegangen und haben Schnee geschippt und haben sich dann dabei die Hüfte verletzt. Gerade als das Cover des Buches fertig war und ich das auch auf der Verlagswebsite hatte, mussten Sie zur Operation ins Krankenhaus. Ihre Worte, das Buch ist zurzeit meine einzige Freude, haben mich bewogen, Ihnen diese Freude zu Weihnachten zu machen. Das mache ich sonst nie, aber diesmal habe ich gedacht, das machst du. Und tatsächlich kamen Sie vor Weihnachten aus dem Krankenhaus nach Hause und konnten dann die Druckfahnen korrigieren. Denn am 2. Januar ging es schon zur Reha nach Bad Wiessee und Sie bekamen dort die frisch gedruckten Bücher gebracht. Und damit haben Sie da gleich eine Lesung veranstaltet. Ja, inzwischen ist Ihr Buch Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens von A bis Z erschienen. Lieber Herr Siegert, bitte stellen Sie sich doch unseren Zuhörern zunächst einmal vor.
Ja, wie Sie schon sagten, ich bin 93, bald 94 und ich habe die Freude, dass wir in Kürze ein kleines Fest feiern können, nämlich die eiserne Hochzeit mit meiner Frau. Dann bin ich 65 Jahre verheiratet. Wir haben 4 Söhne, wir haben 7 Enkel, 2 Urenkel und wir wohnen unweit vom Starnberger See. Und ja, und wie Sie auch schon sagten, ich bin natürlich ein ausgefuchster Autor auf allen möglichen Gebieten, also Fachliteratur über Management, über Betriebsführung, Unternehmensführung, über Kommunikation, Motivation, aber dann auch Sachbücher mit einem Titel, der Sie ganz sicherlich auch erfreut. Supermachtfrau, sind die Männer noch zu retten? Und die Kurzantwort heißt, nein, sie sind nicht zu retten, jedenfalls nicht in der gegenwärtigen Aufführung sozusagen in dem Narrativ, wie man heute sagt. Ja, und auch ein zweites Buch noch zusammen mit meiner Mitautorin Ingrid Schumacher, Supermacht Kids, lassen wir uns unsere Kultur kaputt machen. Und das geschieht jeden Tag, wenn ich zur U-Bahn raufgehe, dann ist alles verschmiert, die Glasscheiben eingetreten. Wir sind ausgeliefert den Graffiti-Leuten, aber das wollen wir jetzt auch nicht vertiefen. Ich habe BWL studiert, Volkswirtschaftslehre studiert, habe in Finanzpsychologie bin ich promoviert worden und habe es war noch während des Studiums habe ich mein Studium durch den Studentenschnelldienst verdient. Und einer dieser Jobs war, dass ich von einem Mercedes 300, das war damals das Größte, was man hatte, mit Chauffeur abgeholt wurde in eine Fleischwarenfabrik in Mülheim-Ruhr, um dort das Telefon zu überwachen. Und diese Fleischwarenfabrik war in Insolvenz und ich sollte einfach nur Telefonate registrieren, die einkamen. Das war mir zu langweilig. Ich bin in den Betrieb gegangen, habe in den Betrieb vieles festgestellt, was absolut katastrophal war. Darüber kann ich ja gar nicht schreiben. Aber nach 14 Tagen hat mein Chef gesagt, okay, Sie haben ja offensichtlich alles im Blick. Ich mache Sie zum stellvertretenden Geschäftsführer. Auf einmal war ich stellvertretender Geschäftsführer einer Fleischwarenfabrik und konnte am Anfang kein Kotelett von einem Schnitzel unterscheiden.
Eine Karriere, ja.
Aber das habe ich dann alles sehr schnell gelernt. Und was das Schönste war, mit meiner Hilfe konnte mein Chef oder mein Chef hat mit meiner Hilfe die Firma aus der Insolvenz gerettet. Das war der Start für mich, dass ich mir gesagt habe, das könnte mal mein Job werden oder meine Berufung, kranke Unternehmen wieder fit zu machen. Und das habe ich dann 12 Jahre hindurch getan.
Wie viele Unternehmen haben Sie so gerettet auf diese Weise? Wissen Sie das?
Wie bitte?
Wie viele Unternehmen haben Sie gerettet auf die Weise?
12. Oi. 12. Und dann bin ich bei einem Unternehmen gelandet. Aufgrund meiner Dissertation ist ein Unternehmer auf mich aufmerksam geworden und hat mich aus dem Bayerischen Wald, wo ich die Steine- und Erdenunternehmen von Araquazit auf Mann gebracht habe, hat er mich abgeworben nach Emmendingen vor den schönen Schwarzwald. Und dort habe ich ein Unternehmen kennengelernt, was für damalige Verhältnisse schon ausgesprochen super eingestellt war. Die hatten schon Computer und solche Sachen, als andere Unternehmen das noch nicht hatten. So, okay, gut. Und dann war es leider so, dass mein Chef Krebs bekam und sich leider operieren ließ, was man hätte vermeiden können, weil es verkapselt war. Und dann war nach 4 Wochen ist er verstorben. Und da ich seinem Kollegen, kann man nicht sagen, aber der Mitgeschäftsführer, der noch sehr jung war, weil ich dem bei seiner Diplomarbeit geholfen hatte, denn er war schon einmal durchgefallen, konnte ich in der Firma nicht bleiben. Ich konnte einfach nicht mit einem Chef arbeiten, der dem ich bei der Diplomarbeit geholfen habe.
Herr Siegert, das ist alles total spannend. Und wenn Sie jetzt uns das Ihre ganzen 93 Jahre erzählen, sind wir morgen noch dran. Jetzt würde ich Sie bitten, einfach mal so einen kleinen Schwenk zu machen zu Ihrem, wie Sie sagen, letzten Buch.
Ja.
Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens.
Ja. Wie gesagt, ich wollte gar kein weiteres Buch schreiben. Ja. Ich hatte das Buch Neue Lebensenergien verfasst als Remake eines Buches, was ich 1996 verfasst hatte, Selbstmanagement und Liebe, Neue Lebensenergien. Und das war sehr, sehr schnell verkauft. Der Verlag wollte kein neues machen, weil er wollte, dass ich das Wort Liebe aus dem Titel tilge, weil die Buchhändler nicht wissen, ob sie das Buch ins Erotikregal stellen oder ins Managementregal oder wo auch immer. So, dann hat mich eine Leserin angerufen und hat gesagt, du musst doch noch mal aus deinem Leben, aus deinem langen Leben, musst du uns doch mal noch eine Weisung geben können. Wie bist du immer wieder aus den Tiefen, aus den Katastrophen, die du miterlebt hast, Krieg, Flucht und viele andere Krankheiten und etc., wie bist du immer wieder aufgestanden? Und wie hast du den Sinn des Lebens immer wieder gefunden? Und das war der Titel. Dann habe ich mich dran gesetzt und habe dann gleich gespürt, das ist ein Thema, das auseinanderläuft wie Eierkuchenteig.
Ja.
Ich muss es irgendwo einhegen. Und das habe ich dann mit dem Alphabet getan, dass ich mir gesagt habe, zu jedem Buchstaben werde ich einen kurzen Text, eine kurze Betrachtung schreiben und dann versuchen, dass ich dieses Buch auch für das Buch auch einen Verleger oder eine Verlegerin finde. Diese Verlegerin kannte ich aus dem Facebook. Vor allen Dingen kannte ich ihren Hund Senta, den viel, viel geliebten Hund. Und ich habe leider keinen Hund mehr. Und ich muss immer an ihrer Freude teilnehmen, dass Frieda jetzt zum Beispiel neben ihnen sitzt. Und sie haben einen Hund und ich habe keinen.
Ja, aber der ist jetzt bei uns,
ja. Der Hund. Dann habe ich von A bis Z geschrieben und habe ihnen 10 Seiten geschickt und sie haben dann gleich positiv reagiert. Und jetzt bin ich froh, dass das Buch auf dem Markt ist. Ich habe gerade über mein Smartphone ein großes Lob für das Buch bekommen. Das werde ich abschreiben und Ihnen schicken als Reaktion. Und es gibt einige Bekannte, die gleich 5 Stück genommen haben, weil sie gesagt haben, ich kenne so viele Leute, die sind völlig fertig, die sind von den Krisen gegenwärtig, sind sie derartig gebeutelt und niedergeschlagen. Und dein Buch gibt ihnen Hoffnung.
Ja, da sind wir eigentlich schon bei der Frage, was sie bewirken wollen insgesamt mit dem Buch. Also ich habe es auch schon oft verschenkt. Ich habe mehr Bücher aber für Frauen eigentlich in meinem Verlag. Aber dieses schenke ich also auch älteren Freunden. Und von dem einen habe ich also gehört, der ist 81 geworden. Die Frau hat ihn abgefragt zu den und den Buchstaben, welche Begriffe er da nennen würde. Und sie sagt, er hatte 5 richtige schon. Dass er also auch ähnliche Begriffe wie sie genannt hat. Und ich habe beim Lektorieren und Setzen des Buches dann überlegt, was hätte ich für Begriffe genommen. An einigen Stellen auch andere. Und ich hätte auch was anderes dazu gesagt. Das ist total interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja nicht jetzt der Sinn des Lebens, sondern der Sinn ihres Lebens, so wie Sie den jetzt mit der fast Sinn, 94 Jahren sehen.
Ja, das ist der Sinn meines Lebens und deswegen ermuntere ich ja sowohl in der Einleitung als auch im Epilog, die Menschen jetzt selbst auf die Reise zu gehen und selbst mal zu versuchen, zu einzelnen Buchstaben neue Stichwörter zu finden und sich Gedanken zu machen. Denn es gibt ja, ich habe natürlich zu jedem Buchstaben eine ganze Kette von Stichwörtern gefunden. Und dann war ich in der Qual der Auswahl. Dann habe ich mir gesagt, nein, ich nehme jetzt einfach das, was mir als allererstes eingefallen ist und beuge mich der Spontaneität.
Aha, ja, das ist halt genau das Tolle, weil dieses Buch ist ja nicht das Resümee Ihres Lebens, sondern eben für die anderen Menschen. Ich sage mal, lebensdienliche Bücher schreiben, weil ich bin sehr, sehr vorsichtig geworden im Laufe der Jahre mit sehr betagten Autoren, sag ich mal, oder älteren Autoren, die dann einfach nur so, was sie alles Tolles sind, einfach in die Bücher schreiben wollten. Und das ist hier, finde ich, in diesem Buch eben natürlich auch, aber vor allen Dingen für die Menschen. Das ist also den Menschen hilft, ihr Leben, ihr eigenes Leben zu verbessern.
Ja,
das ist, was mir so gut gefällt an Ihrem Buch.
Sie hatten erwähnt das Stichwort Wunder beispielsweise.
Ja.
Und dieses Stichwort Wunder, das Motiv taucht auch noch in anderen Texten auf, ist mir klar geworden, dass wir von Wundern umgeben sind und dass wir diese Wunder auch bestaunen müssen. Also ich greife immer wieder auf das Bild einer reifen, einer ausgereiften Sonnenblume zurück und die Anordnung der Kerne. Und diese Anordnung der Kerne findet sich in der Anordnung von Dahlienblüten, von Rosenblüten, von sogar vom Salat und so weiter, findet sich dieser Winkel, dieser goldene Winkel wieder, in dem diese Kerne angeordnet sind. Das heißt, hier ist eine Ordnung aus dem Kosmos, aus der Schöpfung heraus, denn das geschieht ja nicht durch Zufall, dass in Amerika oder in Südamerika, in Italien, auch bei den Sonnenblumen dasselbe passiert, was bei uns hier passiert.
Ja, unglaublich.
Also da müssen wir wieder das Staunen lernen.
Ja.
Und das kann man an vielen, vielen Stellen lernen. Denn jetzt um diese Jahreszeit findet man im Garten auch mal leere Schneckenhäuser. Und wenn man diese Schneckenhäuser aufmacht, haben sie eine Riefelung, und diese Riefelung entspricht wiederum dieser Ordnung, dieser Formel. Und da muss ich sagen, mein Staunen wird jeden Tag stärker.
Ja, ganz toll.
Ja, und was Sehnsucht anbetrifft, gerade im Alter ist es so, man sehnt sich nach Dingen, die man nie wieder erreichen kann.
Ja.
Mangels Mobilität und Mittel und so weiter und so fort. Man kann nicht die Welt wieder bereisen, aber man möchte gerne nochmal an die Punkte, wo man so glücklich gewesen ist. Und das schafft man mit Meditation auch, dass ich mich eigentlich geistig zurückbeamen kann auf eine verrottete Bank oberhalb von Kastelruth. Auf eine Bank, die nur auf zwei Pfosten und einem Brett bestand. Und dann hat man von dort einen fantastischen Blick. Und wenn man sich dann vertieft, das bringt viel mehr als ein Foto.
Das glaube ich. Ich kenne das auch. Ich fahre ja auch in die Dolomiten und ich habe auch einen ganz bestimmten Blick. Also ich habe hier zwar Fotos davon in der Wohnung, weil wir ja während der Corona-Zeit ungefähr ein Jahr nicht dahin konnten. Und hat es auch auf meinem Computer, aber ich kann das, so wie Sie sagen, auch von meinem geistigen Auge entstehen lassen. Und das,
ja, wenn Sie an den Nordsee gehen oder an Ihren Lieblingsstrand und so, dann fangen Sie ja auch, das kann Sie nicht mit Fotos einfangen, sondern das fängt man mit der ganzen Seele ein.
Ja, ja.
Und das macht einen dann auch wieder glücklich.
Ja, und darum geht es ja, dass unser Leben glücklich verläuft.
Das ist nicht verloren und das verdanken wir meinem Buchstaben B. Der Buchstabe B, Bildung, ist das Bildermachen im Gehirn. Das heißt, wir haben den besten Fotoapparat, den es gibt, im Gehirn, denn er speichert nicht nur das Bild, sondern auch die ganze Atmosphäre, den Ton, den Geruch und das Leben ringsherum, während die Kamera immer nur einen kleinen Ausschnitt einfängt.
Ja, ich kann das bestätigen. Ich habe die Story schon öfter erzählt, dass vor 4 Jahren, als die Corona-Krise begann, mein Mac-Computer abgestürzt ist. Und 14 Tage lang war der Bildschirm schwarz, was also bei mir dann einerseits Verzweiflung eigentlich gar nicht mehr ausgelöst hat. Ich habe gedacht, auch schön, wenn alles weg ist, kannst du wieder neu anfangen mit dem Verlag, ne? Und das hat dann 14 Tage gedauert. Ich hatte dann einen neuen Computer und ich hatte einen jungen Mann, der die Festplatten mit der Datensicherung und so weiter irgendwie gerettet hat. Und die Daten waren wohl alle da, aber ganz, ganz viele Bilder waren weg. Also tausende von Bildern waren einfach weg. Und unter anderem von meinem Mann, der ja jetzt schon 10 Jahre tot ist, von meinem Hund als Welpe und. Ich habe dann nur geguckt, kann ich das Buch über den Hund noch schreiben, über die Senta. Ja, ich hatte noch ein paar Bilder, aber das Wesentliche ist bei mir nicht weg durch diesen Verlust der Fotos. Ne? Man, heute ist es ja mit dem Handy, macht man mal eben 20 Fotos. Und also ich kann das wirklich nachempfinden mit diesen Bildern, die man in sich hat. Und zwar sind das dann nur die ganz emotionalen Bilder, die wirklich Bilder mit Erinnerungswert, sage ich immer. Ne?
Ja, ich schaue jetzt ja, hinter Ihnen haben Sie ja diese Bücher von mir drapiert und dann sieht man das Titelbild.
Ja.
Das ist der Weg bei uns an der Würm entlang. Wenn ich spazieren gehe, wenn ich es wieder kann, gegenwärtig geht es leider nicht. Aber einmal ist es der Weg, der weit hineinführt und wo man sich sagt, wie schön ist das Leben, die Sonne, der Frühling, alles das, was wiederkommt. Die Sehnsucht nach dem Frühling ist groß. Und wenn ich das Bild sehe, dann atme ich auch die Luft ein und das, die ganze Szene. Das kann natürlich jemand, der dort nicht spazieren geht, nicht nachvollziehen, aber er wird seinen Spaziergang machen.
Richtig, ich gehe viel in den Wald mit dem Hund und kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ja. Ja, super. Ich fand auch schön, dass wir dieses Bild gewählt haben für das Buchcover. Herr Siegert, das hört sich jetzt alles so ganz einfach und rund an und das Buch ist ja auch in kürzester Zeit erschienen. Gab es denn irgendwelche Klippen beim Veröffentlichen, bei denen ich Ihnen vielleicht ein bisschen helfen konnte?
Klippen? Ja, geholfen haben Sie mir einfach durch, ja, jetzt sage ich mal, durch das Herz. Also dadurch, dass wir zueinander gefunden haben und dass ich mich bei Ihnen gut aufgehoben gefunden habe. Nur, das Buch ist ja vorher entstanden, aber ich muss Ihnen gestehen, ich hatte immer im Blick, dieses Buch biete ich als allerersten Frau Forsbach an.
Toll, danke.
Das war's. Und ich habe mir gedacht, und wenn die Frau Forsbach es nicht haben will, dann schmeiße ich sie, wenn will, sogar weg.
Oh je, das wäre auch schade gewesen.
Ja, weil ich habe Ihnen ja geschrieben, scribo ergo sum. Schreiben ist mir höchste Lust. Schreiben, ich schreibe, also bin ich. Und ja, dann kommt die Kehrseite. Wenn ich nichts zu schreiben habe, bin ich unglücklich. Und ja, Sie haben mich auf diese Weise, dass ich das Buch schreiben konnte und veröffentlichen konnte, wieder ein bisschen glücklich gemacht.
Das freut mich sehr. Ich weiß noch, meine erste Frage an Sie, als wir unser Zoom-Interview hatten, das, also die erste Begegnung, warum das Ihr letztes Buch ist.
Ja.
Das kann ich noch nicht ganz glauben, aber gut, da kommen wir nachher nochmal zu.
Ja, es gibt hinter mir, man sieht das ja, das ist ein großes Arbeitszimmer, hinter mir liegt ein vierbändiger Krimi. Und das ist nicht für Ihren Verlag. Das würde überhaupt nicht hinein.
Nee, Krimis mag ich nicht so, also veröffentliche ich nicht so, sag ich mal.
Ja, obwohl er Tresor der Liebe heißt, also.
Aha.
Okay, aber daraus entsteht ein kriminalistisches Chaos. Und vielleicht gelingt es mir noch, die Dateien zu ordnen. Denn das ist das, woran es hängt, seit 2 Jahren. Ich bin kein IT-Mensch, ich bin nicht kein Digital Native. Ich habe mir alles selber beigebracht und ja, meine Söhne haben keine Zeit.
Aber dabei könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein. Da bin ich ja ganz gut drin, eigentlich so im Autorenchaos etwas Geordnetes zu machen.
Ja, mein anderer Spruch lautet ja, Schreiben ist mir höchste Lust, doch was dann kommt, ist nur Frust, weil man dann einfach nur arbeiten muss und Rechnungen schreiben, verschicken und Kontakte knüpfen, Marketing machen. Sie helfen ja dabei. Das ist ein Unterschied zu anderen Verlagen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, die zwar auch helfen, aber nicht in der Form, in der Nähe, die wir jetzt zum Beispiel haben. Das findet bei denen nicht statt. Und ja, die Frage ist, der Kerl ist weit 94 Jahre alt, was findet da noch statt, ne?
Ja, richtig.
Dann kann ich meine Bücher noch betreuen, denn die Bücher sind ja wie Kinder.
Ja.
Da der Text von der Frau, die mich da eben angerufen hatte über das Smartphone, die hatte von meinem Baby gesprochen. Ja. Wenn man 50 Babys hat oder 50 Kinder, kann man sich nicht um jedes Buch kümmern. Und wenn man sich nicht drum kümmert, ist das Buch tot. Das taucht wahrscheinlich nie wieder auf.
Ja, aber man kann sie wiederbeleben. Ich bin gerade dabei, ein wirklich schönes Buch von einer Amerikanerin, von der Honor Recorder, zu bearbeiten, das wir haben übersetzen lassen. Du musst dein Buch vermarkten, heißt das. Das schicke ich Ihnen dann gerne mal, wenn es erschienen ist. Und zwar schreibt sie also ganz klar, sie hat selbst schon über 50 Bücher geschrieben, obwohl sie noch nicht annähernd so alt ist wie Sie und ich. Sie verlegt die auch alle selbst in ihrem eigenen Verlag. Und sie sagt, du kannst auch mit einem älteren Buch wieder anfangen, das einfach wieder zu beleben. Ne? Also sie bietet da ganz viele gute Tipps auch. Ich lerne also auch daraus wieder jetzt und habe dann überlegt, was könnte ich dann wieder beleben von meinen Büchern, weil normal ist ja so, die ersten 3 Monate, ach toll, ich habe ein neues Buch und dann kommt wieder der Alltag und dann kommt das nächste und dann macht man nichts mehr. Das ist bei 90% der Autoren meines Verlages so, dass die dann gar nichts mehr machen. Und da habe ich schon mal geschrieben, erinnerst du dich eigentlich, du hast mein Buch geschrieben, ne? Das ist ja mit 3 Monaten noch nicht alt. Aber bei manchen ist es dann wirklich schon aus dem Gedächtnis heraus und man kann damit wieder anfangen. Und Sie machen das sehr, sehr genial, finde ich. Ne? Wie Sie Ihre Bücher alle ins Spiel bringen, finde ich also schon sehr, sehr gut. Und Sie sind da auch ein Vorbild, denke ich mal, auch für jüngere Autoren in Bezug auf Marketing. Ne?
Denke ja, ich. Es ist natürlich so. Mir begegnen manchmal die Bücher wieder, weil Leser danach fragen.
Ja.
Und das ermutigt mich. Und dann nehme ich mir das Manuskript vor und lese es nochmal. Dann zieht mich das Manuskript hinein. Und
ja.
Und mein bester Roman ist Das herbstrote Blatt. Und das sind alle meine Bücher beginnen eigentlich, also alle Romane, beginnen, dass ich das selber miterlebt habe.
Ja.
Auch Kriminalromane habe ich den Anfang miterlebt. Ich habe miterlebt, wie eine Frau im Hilton Park, eine verschleierte junge Frau im Hilton Park in ein Zimmer hineingeflohen ist, Tür zugeknallt hat. Und dann stellte sich raus, eine Diplomatentochter ist entführt worden. Jedenfalls dachte man das. Und sie war aber nicht entführt, sondern sie war zu einem Hotelgast ins Zimmer geflohen. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil wie kommt sie wieder raus?
Ja, spannend. Wie heißt der Roman?
Ja, und das ist natürlich ein spannendes Buch und wird
Wie möglich heißt das, sein. Herr Wiesigert?
Wird möglicherweise sogar verfilmt. Wow. Das heißt Sephir, die Geschichte einer schier aussichtslosen Flucht.
Toll. Ja, also ich mache ja auch Schreibmentoring und bringe Schreibratgeber raus. Also ich habe so eine Serie jetzt, Bücher schreiben mit Herz, der jetzt am nächsten Montag erscheint das Buch, schreibt das Buch deines Lebens. Da würde ihr so ein bisschen reinpassen in die Kategorie. Und der vierte Band, der noch kommt, da haben Sie mich jetzt aber wieder auf Gedanken gebracht, wie ich das also gestalte. Der heißt Spuren deines Lebens hinterlassen. Weil fast alle Autoren, die ich befrage, warum wollt ihr denn ein Buch schreiben, wollen also irgendwie Spuren hinterlassen. Dass was von Ihnen auf der Welt bleibt, wenn Sie mal nicht mehr da sind. Und da werde ich auch Ihr Beispiel sicherlich in dem Buch noch dann erwähnen. Also das ist mir jetzt gerade so eingefallen, weil ich habe ja früher Musik gemacht mit Kindern und Jugendlichen im Gymnasium, hatte große Chöre, Orchester, Big Band und so. Und das ist alles ganz lange her und gar nicht mehr in meinem Bewusstsein, bis mich vor einigen Wochen jemand anrief, ein Pfarrer, der ehemalige Pfarrer aus unserer Stadt, wo ich früher gelebt habe, der hat 7 Kinder und 5 davon habe ich an die Musik rangeführt und der sagte, Beate, wir haben gerade eben deine Schallplatte gehört, die du mit den Kindern gemacht hast. Das war 1984. Und er hat mich ganz weit zurückgezogen in diese Zeit, wo ich 1984 war ich 32, da war ich also ganz junge Musiklehrerin, habe mit all den, mit 200 Kindern habe ich eine Schallplatte aufgenommen und dann ruft mich jetzt jemand an und sagt, ja, und ich habe jetzt 7 Kinder und ich glaube 16 Enkelkinder und wenn die alle zusammen sind, die Schwiegerkinder noch dazu, waren die also über 30 und alle machen Musik und ich habe also einen ganz großen Anteil daran und das fand ich also so stark und bringe ich halt auch als Beispiel in mein Buch Spuren eines Lebens hinterlassen. Denn das ist ja das, was wir eigentlich alle wollen, dass irgendwas von uns noch bleibt.
Ja, aber der Gedanke wäre für mich neu. Der Gedanke wäre für mich neu, weil ich von der Erziehung her, ich bin ja Sohn eines preußischen Vaters. Und dieser preußische Vater hat uns eigentlich immer gesagt, du bist nichts, das, was du tust, ist alles. Das heißt, was du leistest, ist das, was du bist und bilde dir ja nicht ein, dass du was Besseres bist. Du hast auch jeden Menschen auf der Straße zu grüßen und so weiter. Und das war von ihm gut gemeint, aber es war der Anfang einer Selbstwertkrise, die sich dann langsam in das Leben hineingefressen hat. Und vielleicht ist das Schreiben auch ein Versuch gewesen, aus dieser Selbstwertkrise rauszukommen. Was das Wichtige an meinen Büchern sind, die Protagonisten. Also das Wichtige ist zum Beispiel, das Herbstrote Blatt hat die Geschichte, dass eine Frau vor Krebsangst, mit 56 Jahren vor Krebsangst, in ein Sanatorium geflüchtet ist, in dem ich durch Zufall als Unternehmensberater tätig war. Und sie ist mir im Wald begegnet und in einer für sie peinlichen Situation, weil sie ihren Frust in den Wald hineingeschrien hat und ich wurde Zeuge. Und ich habe ein herbstrotes Blatt, was in einem Spinnweben drin war, habe ich rausgezogen, habe es sauber gemacht und habe es ihr geschenkt. Und das war der Anfang dieses Buches. Und das Buch zeigt, wie sie hatte keinen Krebs, aber sie war völlig fertig und hat mit dem Leben abgeschlossen. Sie hatte eine unglückliche Ehe hinter sich und so weiter. Und dann hat sie einen neuen Anfang gefunden. Und das ist für mich wichtig, dass die Menschen, die das Buch lesen, sich sagen, so wie diese Frau möchte ich auch wieder einen neuen Anfang finden.
Ja. Ganz wichtiges Motiv, Autor das Schreiben von Büchern, ne? Dass man anderen Menschen Mut macht. Auch ich habe jetzt eine ganz junge Autorin, die mit mir arbeitet. Da geht es im Grunde genau um dasselbe. Ne? Die ist 38 Jahre alt, 4 Kinder und der Untertitel heißt, dass man auch aus schlimmsten Situationen wieder einen Neuanfang starten kann. Ja.
Auch das Buch Neue Lebensenergie ist geschrieben für die Menschen, die jetzt in den Krisenzeiten in Corona und Ukraine und Ampel und was nicht alles, es gibt ja nur noch Krisennachrichten, die ihren Lebens Kraft verlieren und auch in Selbstmord enden und in Depressionen, dass ich denen ein Handwerkszeug in die Hand gebe, wo sie sagen, wo sie mitarbeiten können und können sich eine Bilanz, was habe ich denn noch an Energiequellen um mich herum in meinem ganz persönlichen Energienetz, da sind doch noch Quellen und so weiter. Da sind auch natürlich Lecks, da fließt Energie ab. Aber ich kann versuchen, mein persönliches Energienetz zu steuern und als Lebensplan wieder.
Ganz wichtig, ja. Also
und das ist für mich wichtig. Nicht mein Name, der kann vergessen werden.
Richtig, ja. Das meinte ich auch nicht, also mit dem Spuren hinterlassen, sondern durch das, was man tut eben. Ja. Diese Enkelkinder von diesem Pfarrer, die werden wahrscheinlich den Namen Beate Detlefs, wie ich damals hieß, niemals in den Mund nehmen oder niemals kennen oder vielleicht doch mal, aber sagt ihnen nichts. Aber sie haben halt gelernt von ihrer Mama und von ihren Großeltern, dass also Cello spielen zum Beispiel was ganz Tolles ist. Ne? Und das ist das, was ich eben, nicht, dass ich da als Person irgendwie besonders war, sondern dass ich eben die dazu gebracht habe, also ihr Leben sinnvoll zu leben, ne? Also, oder ihnen so eine kleine Hilfe gegeben habe. Und das ist, da können wir uns noch lange drüber unterhalten. Vielleicht machen wir das bei dem Thema Spuren deines Lebens hinterlassen nochmal, wenn dieser vierte Schreibratgeber rauskommt, Herr Siegert. Weil wir kommen jetzt so langsam zum Abschluss des Interviews. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie für uns irgendwie so ein Motto oder eine Lebensweisheit haben noch. Sie haben ja schon ganz viel gesagt, aber vielleicht noch mal etwas auf den Punkt.
Eine Lebensweisheit, die mir immer wieder klar geworden ist, heißt, Geist kommt immer vor Materie. Das heißt, bevor ein Buch entsteht, entsteht es bei uns im Kopf. Bevor ein Dom gebaut wird, entsteht der Dom vor dem Architekten. Bevor er eine Skulptur schafft, ist diese Skulptur in seinem Kopf. Und der Geist kommt immer vor Materie, ist für mich ein ganz wichtiges Wort geworden und hat mich mein Leben lang begleitet.
Ja, ist heute wieder ganz aktuell.
Also geistlose Materie wäre für mich erschreckend.
Ja, danke schön. Geist kommt immer vor Materie. Jetzt noch zum Abschluss frage ich immer, ob die Autoren vielleicht irgendwie so ein kleines Goodie, so eine kleine Zugabe für die Zuhörer anbieten könnten.
Haben ja, ich weiß nicht, wie die Zugabe aussehen könnte. Ich habe jetzt allen, die bei mir diese 5 Exemplare gekauft haben, denen habe ich angeboten, dass ich für sie dass sie einen Buchstaben auswählen können, ein Stichwort auswählen können und ich schreibe für sie ganz individuell einen Text.
Das ist ja toll.
Und schicke.
Super. Und, ja, das ist ja ganz wahnsinnig toll, Herr Siegert. Jetzt können Sie uns noch verraten, wo die Zuhörer über Sie erfahren können. Ich glaube, auch die Adresse erfährt man auch da, was Sie jetzt sagen.
Und,
Sie hat eine Homepage, ne?
Also das würde mir Spaß machen, dann hätte ich auch wieder was zu schreiben.
Super.
Ja, und ich wüsste einen Adressaten und weiß die Adressaten und schreibe für die einen Text.
Super, ja. Also wo können die Zuhörer oder Zuschauer jetzt was über Sie erfahren oder Sie einfach in Kontakt mit Ihnen treten?
Ja, ich weiß nicht, ob meine Adresse da irgendwo drin ist.
Ich glaube, die steht irgendwo, deswegen hatte ich das gerade schon gesagt. Ich habe es halt mal in Google eingegeben gerade vorhin. Und Sie haben ja auch eine Homepage, die schreiben wir also zu dem...
Und ich bin zu finden. Also,
ja, zielesieger.de ist das. Ja. Ne? Und auch von Facebook sind Sie sehr aktiv.
Wer mich nicht findet, weiß ich nicht.
Der kann
ich
suchen.
Ich bin in Google, ich bin bin ich jetzt ganz verwirrt. Ich bin in Wikipedia. In www.ziele-siegert.de und wer ein bisschen findig ist, findet mich sogar in einem Film, in einem Biograf-Film, den ein Videofilmer, ein professioneller Videofilmer aufgenommen hat. Er wollte mit diesen Biograf-Filmen wollte er ein neues Geschäft aufbauen und brauchte ein Versuchskaninchen.
Ah ja, und das waren Sie.
Er hat mir 20 Minuten vorgegeben. Ich habe ihm gesagt, in 20 Minuten kann ich ein langes Leben nicht einfangen. Dann hat er auf 40 Minuten verlängert, dann hat er auf... Und schließlich sind wir bei 120 Minuten gelandet.
Ah, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Eine gekürzte Version ist irgendwo unter Google zu finden.
Sehen Sie, und jetzt werden Sie demnächst auch noch mit diesem Video, wir nehmen ja nicht nur das Podcast-Interview auf, sondern auch das als Video. Das wird also auf YouTube veröffentlicht und auf meiner Homepage, in Facebook, Sie können das auch auf Ihrer Homepage stellen. Also ganz viele Leute können Sie jetzt auch live erleben in dem Interview von heute. Herr Siegert, das war ein ganz tolles, aufschlussreiches Interview. Sonst habe ich ja häufig Erstautoren hier. die dann ganz stolz sind, ihr erstes Buch zu präsentieren. Aber jemanden, der also, wie er sagt, sein letztes Buch präsentiert, nach mehr als 50 Büchern und einem langen Leben, das hatten wir noch nicht. Ich sage ganz herzlichen Dank auch für das Vertrauen, das Sie mir gegenüber zum Ausdruck gebracht haben.
Ich danke Ihnen und ich hoffe, dass das Buch auch für den Verlag ein Erfolg wird.
Ja, das denke ich schon. Wenn nach dem auch, was ich gehört habe, wo Sie schon überall Kontakte geknüpft haben und die Menschen reagieren auf das Thema. Also merke ich in meinem Umfeld. Ich verschenke ja öfter mal Bücher und die sind alle ganz begeistert. Ne? Und gleich telefoniere ich mit den Freunden, wo ich dem Mann zum 81. Geburtstag das geschenkt habe und bin gespannt, was er dazu sagt. Herr Siegert, ganz, ganz lieben Dank für dieses schöne Interview. Und ich wünsche Ihnen noch viele, viele schöne Jahre. Ich sag mal nebenbei, da können noch eine Reihe von Büchern entstehen.
Ja, Sie haben offensichtlich mein Bild ganz irgendwo auf der Seite.
Ja.
Haben es anklicken können, weil ich habe es ja nur hier oben ganz klein.
Gut. Ist alles gut. Ist alles wunderbar mit der Aufnahme. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Mein Schlusswort ist immer, ich hoffe, es hat Ihnen und auch euch, den Zuhörern, gefallen. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Beate Bosbach. So.